Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
90 Plus On Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de.
Premier League Analyse hier bei 90 Plus On Air auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus und natürlich mit Chris McCarthy, unserem Experten von 90 Plus. Hallo Chris.
Hallo.
Wir blicken zurück auf den 22. Spieltag in England vom Wochenende, das Topspiel zwischen Tottenham und United. Das haben wir euch ja schon in einem extra Podcast ausführlich auseinandergenommen. Der Kollege Julius Eid und ich findet ihr natürlich im 90 Plus Channel auf meinsportpodcast.de. Abonniert da am besten den Feed, dann seid ihr immer über alles informiert. Und wir blicken jetzt, Chris, auf den Rest vom Schützenfest vom 22. Spieltag, obwohl Schützenfest jetzt ein bisschen geprahlt ist, wenn wir anfangen mit dem Spiel von Liverpool auswärts in Brighton. Liverpool hatte natürlich nach der Niederlage gegen City Anfang des Jahres ein bisschen was wieder gut zu machen. Sie mussten vor allen Dingen dafür sorgen, dass City nicht noch weiter aufschließen konnte. Sie haben es geschafft, mit 1-0 Brighton geschlagen, aber es war wieder ein Spiel, wo sie sich sehr, sehr schwer getan haben.
Ja, war es, aber gleichzeitig war es auch ein Spiel, das so diese unglaubliche Souveränität der Reds in der laufenden Saison unterstreicht. Und es war auch eine auf jeden Fall beachtliche Reaktion. Viele rechneten damit, dass Liverpool womöglich jetzt es direkt mit den Nerven bekommt nach der Niederlage gegen City, dass man jetzt so wirklich diesen Druck im Titelkampf spürt. Aber wie gesagt, Liverpool ging damit sehr reif um und bot auch eine sehr souveräne und kontrollierte Darstellung.
Aber sie hatten in der ersten Hälfte ziemlich viel Mühe, sich gegen diese kompakte Verteidigung von Brighton nennenswert in Szene zu setzen. Die haben das aber auch wirklich gut gemacht. Brighton, muss man ja auch dazu sagen, in der Heimtabelle 7.
Genau, ja, ein sehr unangenehmer Gegner, gerade im Amex Stadium. Und ich denke, das wusste auch Jürgen Klopp. Und deswegen war die wichtigste Eigenschaft für Liverpool an diesem Tag, neben natürlich der Defensive, vor allem geduldig zu bleiben, auf die Chancen zu warten. Und Brighton frustrierte Liverpool eine lange Zeit, stand sehr eng beim Mann und setzte auch die taktischen und defensiven Vorgaben von Chris Hughton natürlich auch perfekt um. Aber irgendwann war dann eben auch dieser Moment, wo Liverpool wusste, dass man zu einem Tor kommen könnte.
Und das war kurz nach der Halbzeit, in der 50. Minute, 49. Minute, als dann plötzlich, ja, sie eng am Mann standen, Pascal Groß, aber ein bisschen zu eng am Mann stand und dann Mo Salah zu Fall brachte. Wir haben über Mo Salahs Fouls gegen Mo Salah im Strafraum ja schon öfter hier gesprochen. Diesmal war es aber ein klarer Elfmeter.
Ja, es war für mich ein klarer Elfmeter und man muss auch einfach sagen, dass da Pascal Groß sehr stümperhaft in den Zweikampf geht. Klar, er ist kein Verteidiger, aber Salah nimmt sowas natürlich auch dankend an. Es war ein korrekter Elfmeter und man wird natürlich bei Brighton sehr frustriert darüber sein, dass man ausgerechnet durch einen Elfmeter da in Rückstand gegangen ist.
Und Mo Salah, der nahm dann natürlich dieses Geschenk auch dankend an. Er trifft per Elfmeter zum 1-0. Sollte am Ende ja auch der Siegtreffer sein, obwohl man sagen muss, danach Liverpool auch wieder souverän und das, was du angesprochen hast, sie bringen es eben dann auch zu Ende.
Das ist es eben genau und man hat eben in dieser Saison eine Stärke, die man zuvor vielleicht nicht hatte und das ist natürlich diese Defensive um Van Dijk, aber auch einen sicheren und souveränen Rückhalt mit Alisson im Tor und so kann man sich das als Liverpool auch erlauben, etwas kontrollierter zu spielen. Man weiß, durch die individuelle Klasse im Sturm wird man zu seinen Toren kommen. Und da genügt es, wenn man jetzt einfach weniger Tore schießt als im Vorjahr. Dafür weiß man aber auch, man kann sich auf seine Defensive verlassen. Und so ist es dann auch einfach das gerechte Resultat, auch wenn es jetzt nicht irgendwie groß ins Auge sticht. Aber es sind wieder 3 Punkte und der Druck auf Manchester City bleibt hoch.
Und sie treffen ja trotzdem noch in ziemlicher Regelmäßigkeit. 50 Tore nach 22 Spieltagen ist ja auch keine so schlechte Ausbeute. Aber noch besser als diese 50 Tore sind natürlich die Gegentore, die sie kassiert haben. Nämlich nur 10 nach 22 Spieltagen. Defensive Stärke auch gegen Brighton natürlich wieder ein wichtiges Fund mit Fabinho in der Innenverteidigerrolle. Wie kam das?
Es war ungewohnt, ist man bei Liverpool natürlich nicht gewohnt. Normalerweise stand da Joe Gomez oder Dejan Lovren und heute eben Fabinho gegen Brighton. Zuletzt machte der Mittelfeldspieler eigentlich auch wieder Fortschritte. Man erwartete jetzt, dass so der Durchbruch kommt, aber für mich waren da immer noch die ein oder anderen Unkonzentriertheiten dabei und ich denke, Klopp dachte vielleicht, Fabinho in der Innenverteidigung neben Van Dijk könnte da vielleicht auch Sicherheit tanken. Er ist auch groß, er ist sehr zweikampfstark und das Wichtigste, denke ich, er gibt Liverpool auch aus der Innenverteidigung heraus eine bessere spielerische Komponente. Er ist in der Spieleröffnung und im Passspiel natürlich viel besser als ein Lovren oder ein Gomez und das konnte man auch gegen Brighton sehen, dass man da viel kontrollierter und mit einer besseren Spieleröffnung sich verkaufte.
Liverpool hatte also vorgelegt mit einem Sieg gegen Brighton, die Tabellenspitze behauptet, den Vorsprung erstmal auf City konstant gelassen. City dann am Montag erst im Einsatz, Montagabend erst im Einsatz. Die waren dann entsprechend unter Druck zu Hause gegen die Wolverhampton Wanderers, aber diesem Druck hielten sie stand, gewannen am Ende dann auch tatsächlich standesgemäß mit 3:0, war der dritte Sieg für City in Folge. Man kann sagen, Chris, die sind jetzt nach diesen zwei Niederlagen davor in Folge wieder absolut in der Spur.
Ja, vor allem mental. Das hatten wir auch bei unserem Premier League Zwischencheck angesprochen, dass der Fußball der Citizens eigentlich auch dieses Jahr auf dem allerhöchsten Niveau war. Nur mental ließ man immer wieder nach. Und jetzt gegen Liverpool war es auch in diesem Bereich die wohl beste Saisonleistung. Und jetzt musste man als City einfach nur weiter punkten und hoffen, dass Liverpool irgendwann seinesgleichen Punkte lässt. Und klar, der Druck auf City war natürlich hoch. Man spielte erst am Montag und da war der Vorsprung für die Reds schon wieder bei 7 Punkten. Also man durfte sich da auf gar keinen Fall irgendetwas erlauben. Und gerade gegen die Wolves natürlich ein sehr unangenehmer Gegner, sehr spielstark und gerade gegen die Top 6 in dieser Saison sehr stark, war das natürlich keine leichte Aufgabe. Aber man konnte sich mal wieder auf diese Führungsstarterqualitäten verlassen, bereits nach 10 Minuten die Führung durch Gabriel Jesus und das war bereits das 11. Tor in der Anfangsviertelstunde in dieser Saison und das sind 5 Tore mehr als jedes andere Team bisher, also diese Frühstarts, die waren auch gegen Wolverhampton hilfreich.
Genau, und damit war diese virtuelle Führung von Liverpool in der Tabelle mit 7 Punkten dann eben auch nur sehr, sehr kurze Zeit noch akut. Und nach 10 Minuten war das Ganze dann schon wieder auf das normale Maß, was ja momentan eben diese 4 Punkte Abstand sind, dann wieder eingedampft. City sowieso die natürlich bestimmende Mannschaft in diesem Duell. Dann kam noch dazu, dass der Gegner, dass die Wolverhampton Wanderers ab der 19. Minute dann auch in Unterzahl agieren mussten. Bulli, der flog runter.
Ja, ein überhartes Einsteigen von ihm, legt die Sohle hoch quasi in seiner Grätsche. Viele meinten, es hätte auch bei Gelb bleiben können. Ich denke, der ein oder andere Schiedsrichter hätte vielleicht dasselbe gesagt, aber meines Erachtens war das ein klarer Platzverweis. Man darf so nicht in den Zweikampf gehen, man riskiert dabei die Verletzung des Gegenspielers und so brachte Wolverhampton natürlich noch in Unterzahl und dadurch war das komplette Konzept des Trainers natürlich aufgeschmissen.
Mit 9 Feldspielern kannst du natürlich dann auch dieses Passspiel von City nicht vernünftig eindämmen. Da ist dann einfach auch kein Kraut gegen gewachsen und entsprechend konnte dann City auch erhöhen. Allerdings brauchten sie einen Elfmeter dafür.
Ja, und der war ein bisschen umstritten. Sterling geht da relativ leicht zu Boden, aber ich denke trotzdem, dass da ein bisschen Kontakt dabei war und bei der Schnelligkeit kann man natürlich auch zu Fall kommen und so entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß. Gabriel Jesus verwandelte, war dann auch sein Doppelpack und zu diesem Zeitpunkt war City natürlich die absolut dominante Mannschaft, 77% Ballbesitz, die totale Kontrolle. Ein oder andere Mal drohte Wolverhampton über einen Konter gefährlich zu werden, aber das war auch dann relativ selten und somit war auch, wenn der Elfmeter so ein bisschen umstritten war, die Führung in dieser Höhe zu diesem Zeitpunkt auch absolut verdient.
Und dann kam wieder das, was in den letzten Wochen auch öfter kam. City nahm dann mit dieser Führung im Rücken ein bisschen den Fuß vom Gas, aber mit einer 2:0 Führung fällt das natürlich auch leichter, als es ihnen dann bei einer 1:0 Führung dann bisher auch ja auch nicht immer gelungen war, dann so ein Spiel trotzdem weiter nach Hause zu bringen. Sie haben es dann geschafft gegen Palace und gegen Leicester. Da ging das in die Hose, aber da war eben die Führung nur mit 1:0. Jetzt ging es gut und sie konnten sogar noch ausbauen, weil es ja noch ein Eigentor gab.
Genau, das 3:0 machte dann den Deckel drauf. In der 78. Minute Cody fälschte da einen Schuss, ich glaube, es war von De Bruyne, unhaltbar ab. ich hatte noch so ein bisschen das Gefühl in der zweiten Halbzeit nicht, dass City jetzt schon wieder zu passiv wird. Aber klar, bei 2 Toren Vorsprung und auch noch gegen eine Mannschaft in Unterzahl, da war das Risiko nicht ganz so hoch. Und so konnte man vielleicht noch ein bisschen die Kräfte schonen, denn die wird man jetzt beim Schlussspurt, sage ich fast schon, eher in der Rückrunde der Premier League im Kampf um den Titel natürlich gebrauchen.
City jetzt also 5 Punkte vor Tottenham, 4 Punkte hinter Liverpool. Und wenn wir auf Tottenham gucken, können wir ganz kurz auch noch auf unser Topspiel eingehen. Das hatte Tottenham ja mit 0-1 gegen Manchester United verloren. Ist das für Tottenham, diese 5 Punkte Rückstand, diese Niederlage gegen United, ist das jetzt der endgültige Nagel auf dem Sarg, was mögliche Titelambitionen angeht? Denn es sind ja nicht nur 5 Punkte Rückstand auf City, sondern auch 9 Punkte auf Liverpool.
Ja, und ich meine es wirklich nicht herablassend, aber ich habe die Spurs ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt wirklich im Titelkampf gesehen, auch wenn man zwischenzeitlich knapper dran war, auch wenn man auf Platz 2 war. Tottenham hat einfach nicht diese Tiefe im Kader und über die Schwächen haben wir auch beim Premier League-Check schon gesprochen. Und das hat man auch gegen United jetzt wieder gesehen. Es war irgendwo ein bisschen Pech, dass man nicht wenigstens einen Punkt rausholte und ein bisschen Abschlussschwäche vor allem. Aber man merkt allein an der Tatsache, dass Sissoko verletzt rausgegangen ist, ein Harry Kane noch vom Platz humpelte. Man merkt, dass Tottenham so ein bisschen erst jetzt in der zweiten Hälfte der Saison wahrscheinlich auch gegen Ende noch mehr auf dem Zahnfleisch gehen wird. Dann kommt jetzt auch noch die Champions League dazu. Also ich glaube, das alles war einfach von Tag 1 an zu viel, um es mit den anderen beiden Clubs da vorne auch zu halten und eine ernsthafte Bedrohung zu werden.
United ist dagegen wieder eine ernsthafte Bedrohung, zumindest für den Europa-League-Platz, zumindest für Platz 5, wo ja aktuell Arsenal noch steht. Zu denen kommen wir gleich. Sie konnten nämlich aufschließen und gleichziehen mit Arsenal durch diesen Sieg. Und vor allen Dingen war es natürlich dann auch für Ole Gunnar Solskjaer der 5. Sieg im 5. Premier League-Spiel unter seiner Führung. Und wenn wir auf seine Bilanz gucken, alle Siege, der Rückstand auf die Premier League, auf die Champions League Plätze ist von 11 Punkte auf 6 Punkte eingedampft worden unter Solskjaer.
Was macht man? Ja, und die 8 Punkte auf Arsenal sind auch geschmolzen auf 0. Da ist jetzt nur noch das Torverhältnis dabei. Tolle Entwicklung. Am Anfang dachte ich noch so ein bisschen, es liegt vielleicht eher an der Tatsache, dass es eben nicht Mourinho ist, der an der Seitenlinie steht und die Spieler dementsprechend auch so entfesselt und befreit wirkten und jetzt einfach mit Spaß aufspielten. Dann kam natürlich auch noch das relativ einfache Startprogramm für Solskjaer noch dazu. Das waren relativ leichte Spiele auf dem Papier. Aber jetzt natürlich der Statement-Sieg gegen Tottenham und wer Lust hat, kann sich's mal anschauen. Ich habe noch einen kurzen Artikel darüber geschrieben auf 90plus.de über Solskjaer, weil er eben auch in diesem Spiel wurde es einfach auch sichtbar, dass er der Mannschaft ganz wichtige Werte vermittelt hat, Werte, für die United in der Vergangenheit immer stand und die unter Mourinho so ein bisschen in Vergessenheit gerieten. Und das ist, dass man mutig spielt, dass man forschen, Offensivfußball spielt und auch, dass man diesen Teamgeist, diese Moral hat, um einfach dagegen zu halten, als Mannschaft zu kämpfen. Und all das konnte man gegen Tottenham erkennen. Und wenn das alles wieder intakt ist, dass man eine hohe Qualität, vor allem in der Offensive, hat, weiß man bereits. Und diese ist jetzt entfesselt, gepaart mit diesen Qualitäten, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass United diesen Vorsprung von Chelsea von 6 Punkten auf Platz 4 vielleicht sogar noch ein bisschen mehr schmelzen lässt und vielleicht sogar noch mal ganz knapp drankommt an Arsenal. So wie es momentan aussieht, dürfte man schon sehr bald vorbeikommen.
Und wenn dann noch David De Gea wieder so hält wie gegen Tottenham, dann ist sowieso ja eine ganz sichere Bank da hinten im Tor von United. Ja, gucken wir auf Arsenal, die dann eben jetzt genauso viele Punkte haben wie United, die mal wieder verloren haben. Das Auf und Ab seit einigen Wochen bei Arsenal ja absolut im Programm. Die haben auswärts in West Ham oder bei West Ham gespielt, also sind in London geblieben, aber es war ein kleines Derby zu spielen bei einer Mannschaft, bei der ja auch gerade so ein bisschen Unruhe ist. Es geht um Marco Arnautovic, der ja gerne nach China möchte, aber nicht darf.
Ja, er pocht so ein bisschen auf diesen finanziell lukrativen Wechsel, stand dennoch in der Startelf und man konnte auch erkennen, warum sich West Ham so wehrt, ihn ziehen zu lassen. Er ist natürlich ungemein wichtig in der Offensive, bietet noch einen qualitativ hochwertigen Adressaten für die Zuspiele von Philippe Anderson und wäre natürlich ein herber Rückschlag für die Hammers. Gegen Arsenal stand er in der Startelf und man merkte nach einer kurzen Anfangseuphorie der Gunners auch, dass bei Arsenal momentan einfach vieles nicht stimmt. Und so war es auch aufgrund der letzten Wochen auch gar nicht so überraschend, dass Arsenal immer zahnloser und lethargischer wirkte. Also das reihte sich da nahtlos an und West Ham auf der anderen Seite gewann immer mehr die Kontrolle über diese Partie, merkte auch so ein bisschen die Unsicherheit der Gäste an und ging dann auch absolut verdient in Führung.
Weil Arsenal nach vorne sehr unstrukturiert zu Werke ging und hinten wieder mal die Defensive ein bisschen vernachlässigte, die sowieso ja nicht sattelfeste Defensive, die dann auch recht entblößt war. Xhaka stand da auch überhaupt nicht glücklich bei diesem Tor der Hammers.
Ja, Xhaka hatte für mich eine sehr gute Hinrunde bei Arsenal, wurde ein bisschen unterbewertet, gerade für die Spieleröffnung sehr wichtig. Aber die Aussetzer, die kennen wir bei ihm und in letzter Zeit fehlt es auch da ordentlich an Stellungsspiel und defensivem Verantwortungsbewusstsein. Und auch bei diesem Tor merkte man, dass er nicht ganz richtig stand. Zuvor auch noch Koscielny sehr schwach geklärt und so hat ausgerechnet Ex-Gunner Sami Nasri Platz, legt auf und der sowieso überragende Declan Rice an diesem Tag versenkte dann zum 1:0 und wie gesagt, absolut verdiente Führung und man merkte auch einfach, dass rein sportlich gesehen ist bei einer Mannschaft da momentan scheinbar ein bisschen besser läuft, auch wenn West Ham zuletzt natürlich auch ein bisschen mit der Konstanz zu kämpfen hatte. Aber Pellegrini, man merkt da, dass seine Arbeit da jetzt langsam Früchte zeigt.
Nach dem Katastrophenstart auf jeden Fall wieder auf gutem Wege. Die Hammers und natürlich auch in sichereren Gewässern. Platz 9 aktuell in der Tabelle, auch durch diesen 1:0-Sieg für West Ham gegen Arsenal. Es kam nämlich von Arsenal nichts mehr. Eine offensive Trotzreaktion blieb aus und Özil kam auch nicht.
Ja, Özil war nicht mal im Kader und wir hatten das schon ein, zwei Mal gesagt. Es war eigentlich so ein typisches Spiel für Mesut Özil, denn du hast es eingangs gesagt, Arsenal wirkte gerade in der Offensive sehr unstrukturiert. Das war alles sehr kopflos am Anfang. Es fehlte diese letzte Präzision, auch mal diese Ruhe, einen Ball zu halten, einen sicheren Pass zu spielen oder dieser geniale spieleröffnende Moment. All das kann Özil, aber diese Auseinandersetzung beziehungsweise diese Meinungsverschiedenheit mit Emery zieht sich weiter, wenn man nicht mal gegen die Hammers im Kader steht und das ist natürlich gar nicht jetzt despektierlich gemeint, dann sieht man, dass da was nicht stimmt und Ramsey dagegen war im Kader, kam rein, zeigte die eine oder andere Idee, aber für mich war das dann auch irgendwie zu wenig und eher so ein bisschen der Beleg dafür, warum man eben ihn nicht zu einem Top-3-Verdiener machen möchte. Passt auch nicht so ganz ins System, aber Emery gerät natürlich immer weiter unter Druck. Gerade ein Ramsey ist natürlich immer für ein Tor gut, hat immer gute Ideen und die Klasse eines Özils, die kennen wir auch wenn sie nicht oft genug gezeigt wurde und wenn es so eine Offensive hapert, dann wird diese Entscheidung, diese harten Entscheidungen des Trainers, die werden natürlich sehr schnell hinterfragt.
Die werden hinterfragt und vor allen Dingen wird ja auch bei Arsenal momentan relativ viel noch hinter den Kulissen hinterfragt. Auch Mislintat, der Kaderplaner, wird hinterfragt. Da soll jetzt sogar, ja, oder wurde jetzt bekannt, gerüchteweise zumindest, dass der den Verein möglicherweise im Sommer dann auch schon wieder verlässt und das ist noch alles nicht bestätigt, zu Bayern gehen könnte.
Ja, die Quellen dazu sind noch nicht die allerseriösesten, ist noch ein bisschen Spekulation mit dabei, habe ich das Gefühl, aber diese Gerüchte, dass Mislintat zumindest Arsenal verlässt, die kursieren schon seit einigen Tagen in London und kann mir vorstellen, dass es da die eine oder andere Meinungsverschiedenheit hinter den Kulissen gibt, vielleicht sogar auch mit Emery, je nachdem, was für ein Spielerpersonal er sich wünscht, aber vielleicht auch weiter oben, denn zuletzt gab es auch Gerüchte, dass man sich mit Ex-Mittelfeldspieler Edu beschäftigt, dass er Sportdirektor bei Arsenal wird. Also alles so ein bisschen undurchsichtig, alles ein bisschen schwammig und insgesamt unter den Strich einfach zu viel Unruhe momentan im Norden Londons.
Wir bleiben gleich nochmal bei den Gunners. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zu den 90-Plus-Awards und da kriegt der FC Arsenal auch einen, obwohl sie den wahrscheinlich lieber nicht haben wollen.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Bartol.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
90 Plus Awards jetzt hier in der Premier League Analyse von 90 Plus on Air mit Chris McCarthy und Malte Asmus. Chris, und wir schreiten zur Award-Zeremonie und beschenken den FC Arsenal mit dem auf dem Boden der Tatsachen Awards nach der 0:1 Niederlage, dem erneuten kleinen Rückschlag gegen West Ham, sicherlich auch berechtigt.
Ja, es ist so eine ganz komische Stimmung momentan. Vor kurzem sprachen wir noch davon, dass Arsenal unter Emery auf dem richtigen Weg zu sein scheint. Und dann hatte man diese Serie von 22 Pflichtspielen ohne Niederlage. Der Höhepunkt dieser zwischenzeitlichen Euphorie war sicherlich dieser eindrucksvolle Derby-Sieg gegen Tottenham. Und ja, diese Euphorie, die scheint jetzt irgendwie wie weggeblasen. Die scheint ewig her zu sein. Und mit dieser erneut sehr schwachen und sehr lethargischen Partie, ja, da kommen jetzt so ein bisschen die Gedanken hoch, dass man eben auf diesem Boden der Tatsachen angelangt sein könnte und dass das alles eher Schein war als Sein. Und die Resultate waren ja zuvor auch manchmal besser, als die Leistungen vermuten ließen. Und ja, Emery muss jetzt einfach beweisen, dass das nicht der Boden der Tatsachen ist, sondern viel eher vielleicht so ein Tief in einem Jahr der Transition. Denn diese Transition, die war vorhersehbar. Mhm. Mit Platz 4 hat man nicht unbedingt gerechnet. Wäre natürlich schön gewesen, aber man weiß auch, dass der Kader einfach zu viele Schwächen hat und ein bisschen zu dünn ist. Und jetzt wird sich herausstellen, ob das der eigentliche Leistungsstand der Mannschaft ist, beziehungsweise ob da überhaupt mehr drin ist. Oder wie gesagt, dass das einfach ein Tief ist, wird jedenfalls sehr, sehr spannend zu verfolgen sein.
Und das werden wir natürlich verfolgen hier bei 90 Plus und R auf meinsportpodcast.de oder in schriftlicher Form bei den Kollegen von 90 Plus. Und wir schreiten zum nächsten Award, zum neuer Trainer, altes Problem Award, und den kriegt der FC Fulham.
Ja, die defensiven Probleme bei Fulham sind bekannt und sie waren letztendlich auch der Hauptgrund, warum man sich von Aufstiegstrainer Jokanović trennte. Unter Ranieri hatte man ganz kurz das Gefühl, es könnte besser werden, aber alleine bei diesem Spiel jetzt gegen Burnley am Wochenende sieht man, dass egal wer der Trainer ist, das Problem bleibt. Man ging zwar gegen Burnley in Führung in diesem 6-Punkte-Spiel, aber innerhalb von 3 Minuten kassierte man ausgerechnet 2 Eigentore. Also das ist natürlich schon eine reife Leistung und einfach nur symbolisch dafür, dass Fulham immer noch dieses große Problem in der Abwehr hat und Ranieri jetzt alle Hände voll zu tun hat.
Ranieri hat alle Hände voll zu tun und ein Landsmann von Ranieri hat auch alle Hände voll zu tun. Maurizio Sarri, nämlich der Trainer vom FC Chelsea, der hat nämlich alle Hände damit zu tun, manchmal auch zu erklären, warum er an David Luiz immer festhält. Denn der ist als reiner Verteidiger jetzt nicht unbedingt immer auf der ganz sicheren Seite, aber du hast eine Qualität bei ihm erkannt beim letzten Spiel, beziehungsweise bei den letzten 2 Spielen von Chelsea, die ihn sehr wertvoll macht für die Mannschaft.
Ja, Luiz spielt zwar für seine Verhältnisse eine erstaunlich gute Saison, aber wie gesagt, er hat diese Konzentrationsaussetzer drin. Überragend dagegen ist bei ihm sein Passspiel. Man weiß, dass David Luiz auch gut Fußball spielen kann und das ist auch, warum Sarri so auf ihn setzt. Natürlich der Verfechter des Sarri-Balls und eines gepflegten Passspiels. Und jetzt in den letzten Spielen konnte man auch noch diese ungeahnten Spielmacherqualitäten bei ihm feststellen. Er hat jetzt 2 Assists zu verbuchen in den letzten 3 Spielen, darunter beim 1:0 gegen Newcastle. Zum 1:0 besser gesagt, natürlich ein herrlicher Diagonalball, nicht der erste in der letzten Zeit. Und ja, in den 66 Spielen zuvor machte David Luiz genau 0 Assists. Und ich denke, Sarri hat auch erkannt, dass David Luiz diese Bälle spielen kann und ermutigt ihn wahrscheinlich immer mehr, diese auch zu spielen. Und das trägt jetzt Früchte und deswegen kommen jetzt diese ungeahnten Spielmacherqualitäten durch.
Hoch, weit und diagonal, das hat er in dem Spiel gegen Newcastle sogar 2-mal gemacht. Einmal führte es zum Tor, beim anderen Mal hatte er Pech, dass sein Passabnehmer dann den Ball eben nicht unterbringen konnte, aber am Ende sprang er ja raus, der Sieg für den FC Chelsea. Und damit gucken wir auf die Ergebnisse vom Spieltag. Chelsea Newcastle 2:1, Burnley schlägt Fulham 2:1, Cardiff und Huddersfield trennen sich 0:0 und Huddersfield trennt sich auch von David Wagner.
Ja, Also offiziell hieß es im beidseitigen Einvernehmen und ist natürlich sehr bitter für Huddersfield. Ich war eher der Meinung, dass Wagner mehr aus dem Kader herausholte, als er eigentlich vorzuweisen hat. Bereits letzte Saison war da ein bisschen von der Anfangseuphorie und einer Prise Glück kaschiert worden. Ich muss sagen, für Huddersfield sehe ich jetzt komplett schwarz. Je nachdem, wer jetzt folgt, er wird auf jeden Fall mit den schwächsten Kader der Premier League vorfinden.
Crystal Palace unterliegt Watford mit 1:2 und Southampton gewinnt 2:1 in Leicester. Außerdem schlägt Everton Bournemouth mit 2:0. In der Tabelle Liverpool mit 57 Punkten vorne, City folgt mit 53, dritter ist Tottenham 48, vierter Chelsea 47 und auf Platz 5 Arsenal mit 41 Punkten, genauso wie Manchester United. Die stehen noch auf Platz 6, aber sind nur 2 Tore hinter den Gunners. Und die 3 Abstiegsplätze werden von Newcastle mit 18 Punkten, Fulham mit 14 und Huddersfield mit 11 Punkten eingenommen. Das war unsere Premier League-Analyse hier auf meinsportpodcast.de bei 90 Plus on Air. Die Analyse des 22. Spieltags mit Chris McCarthy und Malte Asmus. Danke, Chris.
Danke auch.
90 Plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.